So, also vielleicht ist der Klang jetzt ein Tickchen, kommt überall an. So, ich kann mich bemühen, ein bisschen lauter zu sprechen. Das sieht man das erste, was man lernt, nicht? Das ist also auch wenn man vorhin für krank wird, kann man trotzdem eine Erkältung haben, Schnupfen oder sowas. Alles Mögliche kann man haben. Tatsächlich habe ich noch keinen gesehen, der sich mit Krankenheilung beschäftigt, der nicht selber irgendwie oder in der Familie Zipperlein hat, hier oder da. Das verschont einen nicht zwingend davon. Also erstmal möchte ich mich ganz, ganz doll bedanken, Marc, und alle, die hier mitgewirkt haben, dass ich heute hier sein darf, dass das geklappt hat. Und ja, es ist wunderbar, hier sein zu dürfen. Es ist immer wunderbar, von Gott zu erzählen. Es ist immer wunderbar, sagen wir mal, Licht anzuzünden. So empfinde ich das immer, nicht so in den Herzen, dass wir uns einfach mehr mit Gottes Wort beschäftigen, was so den praktischen Bezug angeht, was die Relevanz für den Alltag angeht, was das aus der Theorie in die Praxis überführt. Und ganz besonders, heute ist ja das Thema Heilung, gibt es so viel Meinung, so viel Ideen darüber, wie das wohl ist, wenn man im Namen Jesu Christi für Kranke betet, dass man da also sich mit diesem Thema ja bestimmt mindestens ein Leben lang beschäftigen kann und man lernt und lernt und lernt. Das geht mir auch so. Ich bin deswegen hier, vielleicht wissen das einige, weil ich als hausärztlicher Internist in Hamburg eine Praxis habe und ein Diabeteszentrum ist auch noch so ein bisschen mit Schwerpunkt, also so mit Diabetes und auch Tropenmedizin ist das da von dem Bernhard-Nocht-Institut, vom Tropeninstitut auf der einen Seite und auf der anderen Seite, da das als christliche Praxis läuft, also sehr viel so für Kranke auch bete. Das heißt also schon seit einiger Zeit bin ich eigentlich von morgens bis abends fast nur noch beschäftigt mit Gebet für Menschen. Und wie sagt man in Hamburg, das übt. Nicht? Also da kriegt man so ein bisschen Erfahrung und der eine meint dies und der andere meint das und man guckt mal, was geht. So mit dem Herrn. Und das ist immer wieder ganz erfreulich und erstaunlich und also wirklich, das begeistert mich regelrecht, wenn ich sehe, wie Gott so ein ganz, ganz starkes Interesse hat, sich nicht in eine Schublade packen zu lassen. Er macht die Torheit zur Weisheit und die Weisheit zur Torheit. Das findet er gut. Er findet es gut, uns zu überraschen. Er findet es gut, uns immer wieder ganz neu zu begegnen. Er findet es gut, uns herauszufordern. Man könnte das im biblischen der Sprache sagen, dass wir aufs Wasser gehen. Und er möchte nicht, dass wir hinterm Ofen bleiben. Und da können wir dann auch beten und so. Da gibt es also verschiedene Beispiele, wie das so, was ich so eben für Erfahrungen gemacht habe. Also eigentlich bin ich hier, das eine ist immer, und das lässt sich gar nicht trennen, Zeugnis zu geben, also was ich da in der Praxis erlebe, und ich erlebe da so, so viel. Also was ihr heute hören werdet, ist vielleicht jetzt nichts Besonderes, das hier zu sagen, aber das ist die Wahrheit. Und es ist also nichts Übertriebenes und es ist nichts Ausgedachtes, so Fantasie oder so, oder Wunschdenken, sondern ich beglücke euch hier mit dem, wie es tatsächlich so sich ereignet hat. Man kann natürlich immer nur sagen, bis heute ist das so gewesen und ich weiß aber überhaupt noch gar nicht, was morgen ist. Ich weiß auch noch nicht mal, was heute ist. Ich habe die ganze Zeit gebetet, Herr, was ist denn das jetzt hier für ein Vortrag? Was soll ich denn bloß machen? Früher habe ich das immer dann mit diesen Folien und so in den Disketten und so, dann habe ich die vergessen. Dann waren die nicht lesbar. Und also so hat mich da auch der Herr immer wieder so ermutigt, da mal jetzt nicht immer diese ganzen, so, ja, und wie ist das Seminar aufgebaut? Also diese Fragen, die stelle ich mir schon gar nicht mehr. Weil ich sage, okay, Herr, füll du mir den Mund. Das ist einfach das Beste, wenn ich dir nicht im Wege stehe. Denn du kennst hier jedes Herz und weißt, was jeder braucht, ich nicht. Und das kann für den einen so und für den anderen so sein. Und wenn ich hier irgendwie so ein Stiebel da nicht von morgens bis abends da so vorlese oder euch vorlesen lasse, dann ist das sehr die Frage, ob das hier wirklich also nachhaltige Frucht bringt, sagt man. Nicht? Nachhaltige Frucht bringt. Nicht? Also wirklich Herzen verändernd, Leben verändernd, Glauben stiftend, ermutigend. Und ja, also euch ermutigend, dass man so ein, bin da so ein bisschen salopp beim Du in Geschwistern, so dass wir dann, so, ich bin einer sich da ein bisschen übergangen, bitte, nehmt mir das nicht übel oder so, das vereinfacht das so ein bisschen, manche nennt man Du, manche nennt man Sie. Und bitte auch nicht, oder stellt euch darauf ein, dass manches vielleicht sehr herausfordernd sein könnte. Manchmal sagt man, dass das, was ich erzähle, sehr radikal sei. Und dann fällt mir immer dabei ein, dass wenn ich mich an Jesus erinnere, der auch sehr radikal gewesen ist. Oder heute auch noch. Also es ist sehr radikal zu sagen, Ich bin der einzige Weg zum Vater. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das ist radikal. Da hat sich das Thema Islam, Buddhismus, Dalai Lama, Esoterik, Meditation, Yoga etc. etc. schon erledigt mit diesem einen Satz, wenn man es genau nimmt. Dass man trotzdem versucht, Brücken zu bauen. Allerhöchstens in dem Sinne, dass man den Leuten da das Licht bringt. Und Liebe, nicht Mord und Totschlag. Das ist nicht dasselbe, was so früher so häufig dann war, so Kreuzzüge und so, nicht, oder weil ja, man so Kopf ab, also wenn du nicht glaubst und so. So ist es nicht. Sondern ist es eigentlich mehr so, dass durch, zum Beispiel durch Gebet miteinander. Also wenn Moslems zu mir kommen, und die kommen also ganz verstärkt, seitdem ich das ganze christliche Praxis genannt habe, seitdem ich da oben drüber steht christlich, sind die clanweise gekommen, Familienverbände. Ich sage, was wollt ihr denn alle hier? Ich denke, ihr wollt, ihr mögt uns nicht. Da haben die gesagt, nein, ganz falsch, Herr Elsen. Das ist so, was wir nicht mögen und nicht verstehen, ist, dass die Christen gar nicht gläubig sind. Denn wir wissen ja, dass die Kirchen leer sind und wie man ohne Gott klarkommt. Bei uns weiß ja jedes Kind, dass alles nur mit Gott geht. Und hier, da tun die alle so, als wären sie gläubig oder sie nennen sich Christen, aber das sind gar keine. Und das bringt uns ganz durcheinander. Und seien Sie mal ehrlich, Herr Elsen, wir haben doch denselben Gott. Also insofern freuen wir uns, ein gläubiger Arzt, das ist das Beste, was es gibt. Dann sage ich, ach, das ist interessant. So, dann kommen wir erstmal rein und dann unterhalten wir uns erstmal, setzen wir uns mal zusammen, ob wir nun denselben Gott haben oder nicht. Und dann, wenn man sich so ein bisschen näher gekommen ist, sage ich, was halten Sie denn davon, damit wir diese Frage mal so klären, so ein für alle Mal, diese Gretchenfrage, ist nun Jesus Gottes Sohn oder nicht? Sind Sie damit einverstanden, dass ich für Sie im Namen Jesus bete und dass er sich Ihnen offenbart, als der, der er ist, ob er wirklich Gottes Sohn ist oder nicht? Oh ja, machen Sie mal. Und nicht so ganz selten, nicht sehr häufig, aber immer wieder mal, dann die Antwort nach ein paar Wochen, wenn man sich dann wieder sieht, das ist das Schöne in der Praxis, man sieht sich immer wieder. Übrigens, Herr Elsen, Sie haben ja für mich, also tatsächlich, ich habe von Jesus geträumt und er ist mir erschienen, richtig als wie eine Erscheinung und hat gesagt, er ist wirklich Gottes Sohn. Und es hat dann schon welche gegeben, die dann ihr Leben Jesus übergeben haben. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist geistliche Kampfführung. Nicht Kopf, sondern ins Gebet gehen, sagen, wenn man ist, Profil zeigen, sich verletzlich machen und sagen, nein, das sind meine Grenzen. Ich habe nun mal das Beste, das Licht, die frohe Botschaft, das Evangelium. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch kommen und euch das Wasser des Lebens umsonst holen. Aber ihr müsst nicht. Es ist freiwillig. Ich bete für euch, auf dass das Licht die Finsternis vertreibt. Eigentlich ganz einfach. Wie gesagt, recht radikal. Bei der christlichen Heilkunde ist das so, dass auch manches, was darunter läuft, da ist also nicht immer das drin. Nicht? Also wo Christ draufsteht, ist nicht immer Christ drin. Sagen manche nicht. Kann denn ein Christ auch Christ, geistlich belastet sein, so mit okkulten Belastungen? Dann komme ich, sage ich mal, so eine ist mal etwas, also an, wenn man an dieses Thema herangeht, sage ich mal, da wo Christ draufsteht, ist nicht immer Christ drin. Und das macht das Ganze so ein bisschen, vielschichtiger, könnte man sagen. Ne? Weil sollte eigentlich nicht sein, ist aber oft so. Da kommen wir aber im Laufe des Tages, denke ich, noch hin. Wir müssen jetzt mal gucken, dass wir so ein bisschen hier doch erstmal beim Seminar, um so, dass wir da ein paar Grundlagen darstellen. Und heute Nachmittag gibt es dann ja nochmal den Heilungsgottesdienst, wo ich also auch zeugnishaft also erzählen werde, was in der Praxis passiert und was auch meine Eindrücke sind, wie man in diese Situation, Position kommt, dass man so viel betet. Und man muss ja sagen, deswegen auch das Vorrecht, hier sein zu dürfen, dass bei mir sagenhaft viele Heilungen passieren. Wirklich. Dramatisch. Das ist so, man könnte sagen, es ist ein richtiger Tourismus, der dorthin geht. Also nicht nur dem deutschsprachigen Raum. Also wir haben mal so gezählt, hier so teilweise hatten wir bis zu 4 dokumentierte Krebsheilungen pro Woche. Das ist für eine Arztpraxis ganz schön viel. Vor allen Dingen, also so radikal auch wieder, ne? Also Grabstein bestellt, 3 Wochen maximal Lebenserwartung, nach 3 Tagen Tumor weg. Also einfach so. Aber eben nicht ganz einfach so. Nicht? Wir haben ja gebetet. Und dann natürlich immer die Frage, warum ist das bei dir so und bei uns nicht? Und deswegen reise ich so ein bisschen durch die Republik. Das ist so meine, ich will sagen, mein Hobby. Was ist denn da bei dir anders? Was machst du anders? Diese Frage ist absolut berechtigt und da kommen wir dann auch noch. Vielleicht können wir einmal erstmal diese erste Folie da uns anschauen. Das sind Prinzipien, ich lese die mal vor, weil die vielleicht von da hinten nicht so gut zu lesen sind. Danke.
noch lauter, dann bitte den Regler aufstellen. Also, ich meine, weil ich bin so ein bisschen heiser. So, also geistige Prinzipien. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Komm mal näher, dann kann ich auch besser gucken. Das sind so, was hier so dran steht, das sind Prinzipien, die wir beim Gebet für Kranke im Hinterkopf haben sollten. Es ist, die Grundlage ist Gottes Wort, ist Jesus Christus. Und wenn wir ihn bekennen, wenn wir im Glauben leben, dann zum Beispiel hier der zweite Punkt, Bekenntnis, mit dem Munde wird bekannt zum Heil. Jesus Christus ist wahrhaftig auferstanden und er hat all unsere Schuld und Last getragen und von uns genommen, auf dass wir frei sein dürfen, auch gesund. In seinen Wunden sind wir geheilt. Das ist das, was Gott dazu sagt. Ja, aber wie kommt das denn, dass ich meine Erkrankung habe? So. Okay. Das ist auch nicht. Also heute Mittag, denke ich, läuft das schon besser. Ja, warum ist man denn dann noch krank, wenn Jesus unsere Krankheit getragen hat und Gesundheit und Heilung für uns erworben hat? Das ist eine Frage, nicht? Die sich zum Beispiel stellt, berechtigterweise. Fragen sind sehr gut. Ist es nicht gut, das einfach so stehen zu lassen und aus dem Gottesdienst rauszugehen? Eigentlich hat ein Pastor, ein Gemeindeleiter, ganz, ganz viel zu tun. Nicht nur eigentlich, aber nämlich mit diese Fragen zu beantworten. Was ist hier eigentlich? Warum bin ich noch krank, wenn doch Jesus meine Krankheit getragen hat? Das ist ganz eine sehr, sehr wichtige Frage. Überhaupt, wenn man sich mit dem Wort Gottes beschäftigt, dann stellen sich eigentlich ganz viele Fragen. Und in der Regel ist meine Erfahrung, gehen Christen oder gläubige Geschwister sehr, sehr lax damit um. Also die übersehen das geflissentlich, was uns eigentlich den Kopf sprengen müsste. Und uns gar nicht einschaffen lässt. Nicht? Also was man da alles so liest in der Bibel, auch da kommen wir noch hin. Das Wort Gottes. Die Bibel. Am Anfang war das Wort war bei Gott. Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte werden aber nicht vergehen. Mal angenommen, das wäre wahr. Wieder diese bohrende Frage, warum bin ich dann noch krank? Kann doch gar nicht sein, wenn das wahr ist. Und Jesus Christus Heilung für mich erworben hat. Und ich ihm mein Leben gegeben habe. Dann stellt sich diese Frage. Heiliger Geist ist ein heute würde man sagen, modern Must-Have. Also wir brauchen den Heiligen Geist, ohne ihn geht gar nichts. Wenn es um das Gebet für Kranke geht, weil ich denke, das ist allen klar, nicht wir sind es, die heilen, sondern es ist der Heilige Geist, die Kraft Gottes, die heilt. Ganz, gar keine Frage darüber. Nicht? Also wenn ich sage, im Namen Jesu sei geheilt, nimm dein Bett auf und steh auf und geh, dann erwarte ich das im Glauben, dass der Heilige Geist jetzt kommt und den Menschen wiederherstellt. Also nicht ich oder irgendwas. Auch keine Tabletten. Grundlegende Voraussetzung ist, dass wir auch die zugesagte Heilung in Christus erlangen. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Also das besagt so etwa, dass wir uns füllen lassen müssen mit dem Heiligen Geist, wenn wir effektiv für Kranke beten wollen. Das muss man insofern wieder ein bisschen relativieren, weil Gott ist immer souverän. Und er heilt auch so, überbitten und verstehen. Also wenn ich jetzt bete und ich bin gar kein gläubiger Christ, vielleicht aber in dem Moment fällt es mir ein, lieber Gott, bitte, so irgendwie, was weiß ich, mit dem Auto in der Kurve, dann greift Gott ein, oder sagen wir mal, es ist möglich einzugreifen, auch wenn ich jetzt nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt bin. Weil sonst würde man da ja eine Selektion haben, so von Autofahrern, die dann, also nur noch die Geisterfüllten kommen durch, so über längere Zeit. Das ist also nicht so. Also Gott ist immer souverän. Er ist immer steht immer drüber. Ja, also auch hier, und das ist also ganz wichtig. Wir können im Grunde das Einzige, was wir haben, um Heilung zu beurteilen oder Gebet für Kranke, ist Gottes Wort. Was sagt Gott dazu? aber nicht andersherum sagen, also so muss das laufen. Das ist etwas, das gibt es bei Gott nie. Weil er behält sich immer vor, das letzte Wort zu haben. Das ist auch gut so. Also es ist für den Menschen vorteilhaft, wenn Gott das letzte Wort hat, weil er ist Liebe und also er liebt die Menschen und möchte, dass es uns gut geht. Und deswegen ist es gut, wenn er dann immer noch mal so immer ein Vetorecht hat. Nicht? Also wenn jetzt irgendwo schon alles ist, also kurz vor der Wand, dann ist immer noch bei Gott alles möglich und er ist immer die Hilfe, die nie zu spät kommt und er ist der feste Grund, auf den wir bauen und wir dürfen uns auf ihn verlassen. Er ist tatsächlich der Fels, der Einzige. Er ist der Einzige, auf den wir uns verlassen können. Auf meine Frau kann ich mich auch verlassen, aber auf den Herrn noch mehr. Das gilt auch umgekehrt. Das gilt immer so, nicht? Im Menschlichen, das ist zum Beispiel ein ganz wesentlicher Teil von Heilung, steht darin, dass wir, das nennt man Projektionen, zurücknehmen, was wir so auf unsere Ehepartner zum Beispiel projizieren. Ne? Das hätten wir gern, oder auf unsere Nachbarn. Das hätten wir gern, das hätten wir gern. Wir stecken voller Erwartungen, was der andere macht, und wenn er die nicht erfüllt, dann sind wir sauer. Wenn wir das gar nicht erst erwartet hätten, wären wir nicht sauer. Wenn wir tun würden, was Gott sagt, wären wir auch nicht sauer. Was sagt Gott? Es gibt eine sehr schöne Bibelstelle, die zeigt, das ist so ein bisschen zusammengefasst, das ist der 1. Thessalonicher 5, 16 bis 18. Da steht, danket alle Zeit, freut euch alle Zeit und betet alle Zeit. Das ist eine sehr, sehr wichtige Bibelstelle. Wenn ich alle Zeit beten würde, wäre ich nicht sauer. Ich kann es nicht. Ich habe das mal probiert. Ich habe mal so eine Uhr mir geholt, da kommen wir auch noch hin, dass die alle 10 Minuten klingelt und habe gesagt, ich werde jetzt einfach mal alle 10 Minuten Gott anbeten. Und dann habe ich angefangen, Gott anzubeten, wenn dieses Ding geklingelt hat, und war aber gerade beschäftigt, meiner Frau zu erklären, wo die Turbaschüssel hinkommt. Und sowas dauert lange, also länger, als wenn man das alle 10 Minuten klingeln lässt, 6, 7 Minuten. Also, Herr, ich lobe dich, ich preise dich, nee, so geht das nicht, da muss sie eigentlich hin und in der Schublade, das wäre noch besser. Da, übrigens, Herr, ich finde dich so klasse, danke, dass du das Licht auf meinem Weg bist. Das ist ganz holprig, das funktioniert nicht. Man kommt da auch durcheinander. Also ich muss mich entscheiden, Recht haben oder anbeten. Normalerweise entscheide ich mich fürs Recht haben. Das ist so vom Menschlichen, das, was mich so bestimmt, weil es ist ganz wichtig, weil wenn ich Recht habe, dann ist das schon mal gut so für mich und für den anderen auch, weil der hat ja was gelernt. Das wusste der ja noch nicht, wo diese Schüssel hinkommt zum Beispiel. Und dann kann man halt zum nächsten Recht haben. Oder ich bete an. Wenn ich anbete, kann ich nicht Recht haben, weil ich bete Gott an. Und was will ich denn damit Recht haben? Das funktioniert, da ist das gar nicht gefragt, jetzt Recht zu haben. Sondern man könnte sich höchstens überlegen, wie kreativ man ist. Aber ansonsten betet man eben an. Und das Tollste ist, dass der Herr sagt, wenn du das machst, wenn du mich immer an die erste Stelle stellst, wenn du immer auf mich schaust, und du sollst ja nicht deswegen immer Danke sagen, weil du Masochist bist, sondern weil du auf mich schaust. Und wenn wir auf Jesus schauen, auf das Kreuz, dann reichen 24 Stunden nicht, um Danke zu sagen. Es reichen 24 Stunden auch nicht, um sich zu freuen. Deswegen haben wir dann Ewigkeit auch dafür. Aber jetzt schon mal auf der Erde können wir das ja schon mal üben. Und wenn wir also die ganze Zeit auf den Herrn schauen, dann sagen wir ganz automatisch, danke alle Zeit, freuen uns alle Zeit und jetzt müssen wir noch alle Zeit beten. Das ist auch nicht so ganz einfach hinzukriegen, da muss man ein bisschen üben, da will ich nachher noch ein bisschen was zu sagen. Auf jeden Fall werden wir, wenn wir das tun, und passt gut auf, nicht durch Leistung, durch Werke, sondern durch Glauben sind wir gerechtfertigt, als Herzenshaltung. Also ich bemühe mich die ganze Zeit auf den Herrn zu schauen, ihn anzubeten, ihn zu loben und zu preisen, alle Zeit. Dann sagt der Herr, und sein Wort ist ewig wahr, dass er mir alle Baustellen beseitigt in meinem Leben. Dass er sich um alles kümmert. Aus sich um gar nichts mehr kümmern. Es hat mal einen Bruder Lorenz gegeben, vor ein paar hundert Jahren, ein Mönch, der hat gesagt, das muss doch möglich sein, alle Zeit in Anbetung zu leben. Und irgendwann ist er mal gefragt worden, ob das nicht ganz schön anstrengend sei. Er sagte ja total. Aber seitdem er das macht, sagt er, hat er keine Berge mehr. Er hat nichts anderes mehr, was anstrengend ist. Weil er nur noch betet. Und nach Gottes Wort sind wir gerufen als seine Kinder und als Miterben, nicht? Den Preis hat Jesus bezahlt, dass wir genau das tun. Und da kommen wir schon so ein bisschen ans Eingemachte. Da kann man dann sagen, machen wir das denn? Nö. Nennen wir uns gläubig? Ja. Tun wir, was Gott sagt? Nö. Mit welchem Recht nennen wir uns denn dann gläubig? Noch schwieriger wird es, wenn man sich die Frage nach der Frucht stellt, der geistlichen Frucht. Hast du Frucht? Nö. Ein Glaube, der fruchtleer ist, wie nennt man das nach der Bibel? Toter Glaube. Aha, habe ich damals gesagt, deswegen ist das wahrscheinlich eher so verstanden, nicht? Wenn alle sich gläubig nennen, aber niemandem alles möglich ist, dem Glaubenden ist alles möglich, niemand sagt ein Wort zum Berg und der hebt sich hinweg, niemand tut dieselben Zeichen und Wunder wie Jesus und noch größere Städter, die an mich glauben, werden das tun und alle nennen sich gläubig, dann meinen sie wahrscheinlich von sich, dass sie tote Gläubige sind oder gläubige Tote oder sowas. Ne? Jedenfalls fruchtleer. Man darf sich auch nicht fragen, wie viele Menschen hast du heute zu Jesus geführt? Das kann man so nicht sagen. Das muss man mir in größeren Zeitraum sehen. So, letztes Jahr, da war auch schon einer. Und so. Und dann sage ich, das nennst du viel Frucht? Nicht, nennst du so einen Weinstock, nicht ein Träubchen in 10 Jahren, so richtig fette Frucht, meine ich, so Trauben. Mindestens 50 pro Tag. Machen wir es anders. Wie viele Menschen hast du heute die Hände aufgelegt, auf dass sie gesund geworden sind? Ja, ich dachte, wir reden genau davon, von geistlicher Frucht. Ja, nein, also so, und dann wird das immer schwieriger, das Gespräch. Das hatten wir dann abgebrochen, weil die Zeit nicht reichte. Aber dann ist es, also noch heftiger wird das, wenn man dann von Jesus spricht. Liebst du Jesus? Ja, ich liebe Jesus. Tust du, was er sagt? Nein. Oh. Und dann wieder Gottes Wort. Die mich lieben, werdet ihr daran erkennen, dass sie tun, was ich sage. Mit welchem Recht sagen die dann, dass sie Jesus lieben? Oh, oh. Na, damals war mir jedenfalls relativ klar, wenn das also so verworren ist, bei den Gläubigen, dann wundert mich das nicht, dass sie keine Frucht haben. Ich meine, wäre ja auch noch schöner. Keiner tut, was Gott sagt. Jeder behauptet, dass er gläubig ist. Und dann noch Eis, die Fülle der Verheißung, Heilung. Wo kommen wir denn dahin? Ich glaube, dass Gott Lügen nicht unterstützt. Aber es ist so schön, so eine schöne Lüge. Ja, aber wir spielen dem Feind damit in die Hände. Besser, wir sagen, wie es um uns bestellt ist. Natürlich haben wir keinen Glauben. Natürlich lieben wir Jesus nicht. Aber wir würden so gerne. Wir verwechseln das eben leicht vom Menschlichen. Es sagt sich auch so leicht und es klingt so schön. Und wir reden eigentlich auch mehr vom Gefühl. Liebe als Gefühl. Ich liebe Jesus, weil ich liebe ihn halt. Nach der Bibel ist die Liebe aber nicht jetzt einfach ein Gefühl, sondern es hat Konsequenzen. Es hat eine Verhaltensänderung nach sich, zieht es nach sich. Das heißt, wenn ich liebe, dann tue ich bestimmte Dinge und bestimmte Dinge tue ich nicht. Und genau daran, was ich tue, erkennt man, was ich liebe oder wen. Und nicht, wie ich mich fühle. An den Früchten sollte sie erkennen. Als ich damals, ich war damals so, immerhin auch schon 3 Wochen bekehrt, mir diese ganzen Sachen auffielen, dachte ich so, also jetzt müssen wir aber mal sagen, also entweder ist Gottes Wort nicht wahr, man muss sich ja klar machen, man hat quasi in 2000 Jahren fast keinen einzigen, der das wirklich komplett durchgezogen hat, dem also alles möglich ist und so, das hätte man bestimmt gehört oder gelesen. So, und es ist eben so, dass es aber auch andersherum sein kann, dass Gottes Wort wahr ist, und aber der Balken in den Köpfen von den sogenannten Gläubigen einfach so groß ist, dass sie was ganz Wesentliches nicht verstanden haben. Mein Eindruck damals war, wahrscheinlich ist das Zweite wahr. Und dann habe ich gesagt, ich mache ein Experiment. Ich werde mal für eine Woche mich ganz, ganz doll bemühen zu tun, was Gott sagt. Einfach mal so. Spaßeshalber. Meine Frau, alle können machen, was sie wollen. Ich sage nur noch Danke. Schau nur noch aufs Kreuz. Freue mich alle Zeit. Und ich bete. Von morgens bis abends. Und das hat nicht so richtig geklappt mit dem Beten, weil ich ständig abgelenkt war. Hier ein Anruf, da ein Anruf, irgendwas kam immer, sodass ich mir eben besagte Uhr damals geholt habe, die ich alle 10 Minuten eingestellt habe, als Erinnerungshilfe. Das ist auch, also es gibt eine biblische Grundlage, mehrere dafür. Helmut, welche Bibel ist das? 2. Mose 3 oder 13. Ihr sollt euch ein Zeichen machen in der Hand, um das euch erinnert, daran meine Gesetze zu halten, die ich euch geben werde oder gegeben habe. Sinngemäß. Und dann gibt es noch andere Bibelstellen, da sagt man, das nennt man, hat man damals nicht Uhr genannt, sondern Gebetsriemen zum Beispiel. Ja? Dass die Leute sich daran erinnert haben, Mensch, es gibt einen Gott, aha, das ist schon mal gut. Und was, hat er was gesagt? Ja, hat er. Und soll ich das machen? Ja, soll ich. Mache ich das? Naja, also ich bemühe mich. Gott sei Dank, wie gesagt, es ist jetzt hier gar kein Leistungsding, sondern es ist ein Bemühen. Und was soll ich sagen? Nach einigen Tagen, nach 2,5 Tagen bei mir, passierten dramatische Wunder und Zeichen. Wir kommen dann noch im Laufe des Tages ein bisschen mehr im Detail hin. Es war wirklich ganz fantastisch. Es bezog sich erst auf meine Finanzen, dann auf meine Beziehung, meine Gesundheit. Und dann saß ich in der Praxis und hatte nichts zu tun, so quasi. Also waren nicht viele Patienten am Anfang, also einer morgens, einer nachmittags. Und dann dachte ich, naja, kannst du mal beten, mal gucken, was passiert so. Vielleicht gilt das ja nicht nur für Älteste und Diakone, dass die Hände auflegen sollen, sondern auch für Ärzte. Und man kann ja mal testen. Und dann habe ich das so gemacht, dann habe ich angefangen, für Kranke zu beten. Dann habe ich sie erstmal so überredet. Und dann sagte sie, ich habe Kopfschmerzen, Herr Hessen, haben Sie mal eine Tablette für mich? Und dann habe ich gesagt, eine Tablette? Ist ja schrecklich. Haben Sie mal sich klar gemacht, was da alles drin ist, diese Chemie und so? Ich lese Ihnen mal den Beipackzettel vor, das ist ganz, ganz schlimm. So eine Tablette sollte man am besten gar nicht in die Hand nehmen. Und da waren sie so ganz verwirrt und dann so, nee, dann sagt sie, ja, also ich meine, ich kann Ihnen, was ich gerne mache, wenn Sie möchten, also nur freiwillig, versteht sich, also es ist nichts Schlimmes, es tut nicht weh, es kostet nichts, bei Christen ist das relativ günstig auch mal. Ne? Also bei der Esoterik ist es zum Beispiel sehr teuer, wenn man da so Kurse macht, aber bei Christen, also da kann man, wenn man will, kann man ein bisschen was in den Topf tun da, in den Klingeltopf, aber ansonsten ist es also kein Eintritt, nicht 500 Euro, sonst kommst du in so ein Seminar gar nicht an. Es ist bei der Esoterik ganz anders, da wäre das anders. Ne? Da würde man also ein paar hundert Piepen erstmal loswerden, bevor man da überhaupt reinkommt. Und dann sagt er, naja, ich kann ja für Sie beten. Und dann, ja, machen Sie halt. Und dann dachte ich, oh Mann, was jetzt wohl passiert? Wer weiß, was die dann dem Hausarzt sagt. Wenn, also, das ist so ein ganz schräger Vogel, also der nicht, also Feng Shui und Yoga geht ja noch, aber der spricht von Jesus Christus. Und also das ist, also da schickt mich mal nicht wieder hin oder irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Ich habe nur immer gesagt, Herr, du sagst doch, dein Wort kehrt nicht leer zurück. Bitte, 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 mach mir den Laden nicht dicht, bevor ich überhaupt das richtig aufgemacht habe. Und dann kamen die wieder und waren ganz, oh, und sagt, Mensch, und ich wollte nochmal sagen, also vielen Dank, dass Sie für mich gebetet haben. Sie haben ja gebetet, erinnern Sie sich noch und so. Das hat mir gut getan. Also es ist vielleicht besser geworden. Oder Kopfschmerzen waren weg. Also, so ganz verschiedene Sachen. Und das hat mich dann sehr ermutigt. Da kommen wir so ein bisschen da drauf, was ein Wesensmerkmal meiner Erfahrung ist, wenn wir im Namen Jesus Christus beten. Und zwar, dass der Herr uns ermutigt, mutig zu sein. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir begreifen, dass wir deswegen Gottes Stimme nicht hören, weil unsere Ohren verstopft sind. Nicht, weil Gottes Geist nicht spricht. Das heißt, ich habe Angst davor, was Gott wohl sagen könnte, wenn ich ihn denn verstehen würde. Und deswegen höre ich am besten gar nichts. Und nach dem dritten Rauschen im Ohr höre ich also auch das nicht mehr. So sage ich, ich verstehe das gar nicht, dass ich Gottes Stimme nicht höre. Ich würde ihn so gern hören. Da muss man allerdings damit rechnen, dass man auch was hört, was einem möglicherweise nicht so in den Kram passt. Also das Erste, was ich von Gott hörte, war, spende dein Bruttomonatsgehalt für die PEC. Ich wusste gar nicht, was die PEC war. Also Pfingst-Europa-Konferenz für etwas, was ich nicht kannte. Und ich hatte nur Miese auf dem Konto und hatte jetzt mal gerade 2000 Euro gekriegt und sollte davon was zu essen kaufen und Miete bezahlen. Und das sollte ich jetzt spenden. Am ersten. Was soll ich jetzt sagen? Ich habe es gemacht. Weil die Stimme ließ keinen Widerspruch zu. Und ich kannte das noch nicht, dass man andere fragen kann wegen Bestätigung und ob das wirklich wohl vom Herrn ist. Und ich muss erst mal mit meiner Frau sprechen und ich werde noch mal drüber schlafen und sehr intensiv ins Gebet gehen. Sondern ich dachte, ja, wenn er ist im Gottesdienst, dann wird es wohl so sein. Und dann habe ich einfach um 9 Uhr morgens am Montag mein Bruttomonatsgehalt überwiesen. Und dann habe ich das erst meiner Frau erzählt. Also du, was ich dir sagen wollte, das ist eine ganz Liebe. Sie hat nicht geschimpft. Sie hat gesagt, wenn das ein Eindruck war. Das meinte sie auch so. Das ist das Gute bei meiner Frau. Sie meinte natürlich ist auch so ein bisschen so ähnlich. Also so, dann. Ja, dann. Also es gibt da so, das nennt sich so Tafeln, so Hamburger Tafeln, das ist bundesweit, so da kann man dann was zu essen sich holen, wenn man was braucht. Und manchmal hat man ja auch ein bisschen Reserven. Für solche Zeiten zum Beispiel. Und naja, also dann ging das also wild los, dass an den folgenden Tagen ganz, ganz viel für Piepen da reinkam. Ne? Also so viel Knete, also so viel Geld, also so, dass das prasselte richtig da auf unser Konto. Und so dass ich hinterher ganz begeistert war und sagte, Herr, wenn du mal wieder was brauchst, dann lieber mich fragen als meinen Nachbarn. Ne? Weil der, nachher wird der gesegnet. Und also das gefiel mir sehr gut. Und überhaupt ist es so, wenn wir etwas tun, also jetzt an dieser Geschichte kann man etwas von den Prinzipien oder von dem Prinzip Gottes festmachen. Und zwar, jetzt muss man sich vorstellen, ich war ja nun, also wie gesagt, ein paar Wochen erst bekehrt und die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt richtig gehört habe, theoretisch war ja eigentlich nicht sehr groß. Obwohl die Stimme war laut und deutlich, vielleicht aber doch. Das konnte ich aber nicht beurteilen. Und ich wusste auch gar nicht, was ich jetzt eigentlich, ich hatte eigentlich gar keine Alternativen. Das ist also gut, wenn Gott einen so sehr herausruft, dass man keine Alternativen hat, weil das macht es leichter. Wenn es jetzt nur so leise oder lieb oder hast du mal Lust oder so, ne, oder besprich das mal, denk mal drüber nach und so, dann hätte ich das wahrscheinlich nicht gemacht. Aber das war im Kommando. So. Also, wenn ich jetzt richtig gehört habe, dass es Gottes Stimme ist, dann ist das Segen drauf. Weil ich tue, was der Herr sagt. Wenn es Gottes Stimme nicht ist, wenn ich mich verhört habe, wenn ich das geträumt habe oder irgendwas, was ist dann die Folge, wenn ich das mache? Und das bitte merkt euch. Es ist auch Segen drauf. Warum? Wieder mal, weil wir nicht durch Werke gerechtfertigt sind, sondern durch Glauben und ich mich bemüht habe, zu tun, was Gott sagt. Nicht, weil ich so perfekt hören kann. Also habe ich so oder so bei Gott, ist das ganz wunderbar, man kann nur gewinnen. Weil der himmlische Vater ist nicht so wie mein leiblicher. Und das verwechseln wir eben immer. Da gab das sowas wie Strafe und das musst du und es gab Versagen und so läuft das. Und jetzt denken wir tatsächlich, das verwechseln wir dann immer, der himmlische Vater ist auch so. Wenn er so wäre, dann wäre Petrus untergegangen. Schau auf mich. Okay. Man hätte die Uhr danach stellen können, wann er das wohl nicht mehr macht. Er macht es nicht, er schaut aufs Wasser. Und statt, ich hab dir doch gesagt, und gib noch einen oben drauf. Gluck, gluck. Weg war der liebe Petrus. Nein. Er sagt, du Kleingläubiger, meine Gnade trägt dich. Es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Also, wenn ich jetzt bete, wenn ich einen Eindruck habe, dann nix wie los. Nur Mut. Anderes Beispiel. Wenn ein Kind sagen würde, wenn es, bevor es laufen kann, wenn ich mich auf diese paar Quadratzentimeter stellen werde, ich bin doch nicht blöd, da kippe ich bestimmt um. Dann hat das Kind recht. Wenn es jetzt also folgerichtig sagen würde, also lasse ich das, dann hätte das mit 30 ein Problem. Es muss Fehler machen wollen. Bei Gott ist das ganz genauso. Er will uns nicht so lassen, wie wir sind. Also müssen wir Dinge machen, wo wir denken, oh, 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 oh. Und nun, mir wird so ganz merkwürdig. Und dann sagt er, du Kleingläubiger, meine Gnade trägt dich. Wo wir schon denken, wir sind an der Wand. Wir sind eben nicht an der Wand, sondern ein paar Millimeter sind noch dazwischen. Weil der Herr ist die Hilfe, die nie zu spät kommt. Und wir haben Erfahrung mit dem Herrn gemacht. Wenn wir das nicht machen, werden wir mehrerlei Dinge nicht tun. Wir werden erstens nicht lernen, Gottes Stimme zu hören, was sehr sinnvoll ist. Warum? Weil Gott sagt, ich bin deine Weisheit. Und wenn man nichts hört und auch keine von der Weisheit, dann ist das eher so Blinde führen Blinde. Das ist bei Ärzten so, die keine Weisheit haben, die sich nicht von Gott führen lassen. Es ist bei allen Menschen so. Weisheit kommt nur vom Herrn und von niemandem sonst. Ganz schön blöd, wenn ich jetzt nichts höre. Also, es muss mir ein Herzensanliegen sein, Gottes Stimme zu hören. Wenn ich mich bemühe, Gottes Stimme zu hören, muss ich bereit sein, Fehler zu machen. Sie werden gesegnet sein. Das heißt, wenn das Kind umfällt, wieder mal, werden die Eltern nicht noch, ich hab dir doch gesagt, gerade mit den Knien, sondern es werden sagen, oh, das ist ja super, 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 ach, das war doch gar nicht so schlimm, auch das bisschen hier und so war auch gar nicht so, das ist ja auch, der Boden ist ja nicht so hart und ja, nochmal. Wenn das Kind sagt, das reicht mir jetzt, zu viel Stress, einmal am Tag, dann braucht es ca. 100 Jahre, bis es laufen kann. Wenn es 100 Mal täglich übt, dann braucht es nur ein halbes Jahr, vielleicht ein Dreivierteljahr. Also je mehr ich übe, umso schneller kann ich das. Autofahren, lesen, rechnen, schreiben, Gottes Stimme hören. Es ist eine Übungsfrage. Es ist die Frage, man könnte sagen, wie weit traue ich meinem Vater im Himmel und glaube ihm, dass er mich nicht fallen lässt. Das ist schon mal gut. Wenn ich das ein bisschen mehr kann, und je mehr, desto besser, denn umso weiser bin ich. Wenn man das ganz lange übt, und ich habe das also schon recht lange geübt, dann ist es, also, aber es gibt natürlich immer ein Mehr, auf jeden Fall, dann ist es so, dass ich eigentlich, wenn ich in der Sprechstunde bin, so zwei, also Multitasking sagt man dazu, nicht? Also ich bin so online mit dem himmlischen Vater, also da klopft das an die Tür, der nächste bitte, und ich sage, Herr, was ist mit dieser Person, während ich sage guten Morgen, oder in Hamburg sagt man ja moin, so, nicht? Das ist ja der friesische Segensgruß wie grüß Gott, so, nicht? Also nicht guten Morgen, sondern das erstmal der Tag und Nacht hat, moin, oder moin, moin, so noch ein bisschen. So, nicht? Also das, und dann kommt er mal rein und so, nicht? Was kann ich denn für Sie tun? Und dann erzählt er mir was, und der Herr erzählt mir auch was. Das ist nicht zwingend dasselbe. Ist aber im Gebet für Kranke total hilfreich, ne? Weil der sagt, ich habe Aua in meinem Kopf, und ich sage, wie geht's denn der Schwiegermutter? Weil der Herr sagt, frag ihn nach der Schwiegermutter. Und so kommen wir uns dann näher, und die Erfolge, die Resultate, die Heilungen sind erheblich, also die Erfolgsquoten sind erheblich größer. So groß zum Beispiel, als am Anfang man braucht, sagt man, bis man so eine Praxis voll hat mit Menschen, das ist so ein paar hundert, vielleicht 600, 700 Patienten im Quartal, braucht man vielleicht so, naja, 1-2 Jahre. Und das hat bei mir so 2-3 Wochen gedauert. Weil kaum hatte ich da angefangen, für die Menschen zu beten, da kamen immer mehr, aber so viele, dass die auf der Straße standen und das ganze Treppenhaus voll war. Und alle dasselbe. Meine Nachbarin hat mir erzählt, dass sie beten, sie haben für sie gebetet, könnten sie das auch für mich tun? Und oder es war eben so, dass sie dann alle sagten, es ist mir so viel besser gegangen, können sie das nochmal machen? Können sie nochmal für mich beten? Ich habe dann noch ca. 10.000 andere Baustellen. Wie viel kriegen wir denn so pro Sprechstunde in 5 Minuten hin? Und naja, nicht? Also man hat da also viel zu tun, die Not ist groß, der Bedarf. Und nun, jetzt haben wir aber wirklich was Gutes anzubieten, nämlich das Wort Gottes. Und das geht halt erstens nicht mehr zurück. Und zweitens, es ist ja Gottes klarer Wille, dass wir gesund werden, dass wir Heilung erfahren. Also sind die Menschen, die sich auf Gott einlassen, wirklich gut beraten. Und speziell, wenn sie zu anderen Menschen kommen, die für sie beten. Es ist nur die Frage, wenn man das so will, wenn man jetzt selber beten will für andere Menschen, wie ist denn die eigene Gottesbeziehung? Davon reden wir ja jetzt gerade. Das heißt, wie viel vertraue ich meinem himmlischen Vater? Das ist so stark, ich muss das mal manchmal so erzählen, manche, die vielleicht schon mal was von mir gehört haben, das wiederholt sich so einiges, weil es so besonders eindrücklich ist und weil es auch so Weichenstellen für mein Leben gewesen ist. Und manches ist immer ganz verschieden, weil es geht natürlich immer weiter und es kommen immer neue Zeugnisse und Heilungen, wo, also ich bin eigentlich da sehr oft der Überraschteste von allen. Nicht? Also das gibt's doch gar nicht. Hätte ich ja gar nicht gedacht. Und so, ne? Und dann die Menschen, ja, doch. So, hat geholfen, das Gebet hat geklappt. So habe ich zum Beispiel im letzten Herbst auf der Fastenfallzeit sehr, sehr viel gepredigt darüber, mit diesem Hören der Stimme Gottes, weil das eben ein wesentlicher Bestandteil ist, wenn das Kind den Papa hört. Wenn der Papa sagt, bleib an der Straße stehen und das Kind sagt, also da höre ich sowieso nicht hin, ne, wer weiß, was der mir alles erzählt, dann ist das nicht gut fürs Kind. Das verkürzt die Überlebenszeit sehr stark unter Umständen. Auf jeden Fall ist die Wahrscheinlichkeit für Beulen sehr groß. Also ist es für das Kind gut, wenn es die Stimme des Papas hört. Es ist ja auch eine Liebesbeziehung, soll das ja sogar sein. Also brauche ich keine Angst haben. Und dann habe ich so immer erzählt, Mensch, der Unterschied ist, also wenn man jetzt anfängt zu üben, die Stimme Gottes zu hören, dann muss man auch ein Missverständnis, da mit so Kleinigkeiten kannst du doch Gott nicht kommen. Also zum Beispiel Lidl oder Aldi. Welches Hemd soll ich heute anziehen? Aber ist es so, dass aus den kleinen Entscheidungen große Entscheidungen werden? So, also sage ich, wenn ich jetzt zu Lidl oder Aldi gehe, und ist es nicht dasselbe, wenn ich stattdessen erst sage, Gott, soll ich jetzt zu Lidl oder zu Aldi gehen? Und jetzt auch nicht an der Kreuzung warte, bis ich was höre, vielleicht in 10 Jahren, aber ich habe ihn gefragt. Und das Fragen macht den Unterschied. Das Fragen ist, ihn an die erste Stelle stellen. Das Fragen heißt, Papa, was meinst du? Hör nix, also, jetzt gehe ich zu Lidl oder Aldi, aber ich habe gefragt. Und dann war das so, dass davon habe ich also so viel erzählt und so, und dann kam 2 Tage, nachdem wir wieder in Hamburg waren, eine Teilnehmerin, und auf einmal sagte, Anne, das ist ja ein Ding, nicht? Also du hast ja so viel erzählt über Lidl oder Aldi, tatsächlich, am Montagmorgens, also stehe ich da tatsächlich, soll ich jetzt zu Lidl oder Aldi? Und dann hatte ich so den Eindruck, ich sollte zu Lidl. Und dann bin ich zu Lidl und ich komme da kaum durch die Tür, da kommt der Verkäufer auf mich zugeschossen und sagt, Frau Hermann, das ist ja schön, dass ich Sie jetzt hier gerade sehe, wie gut, dass Sie gerade reinkommen, weil Sie haben doch vor 4 Wochen Ihr Portemonnaie hier verloren und ich habe Sie wiedererkannt, weil ich das Foto vom Personalausweis mir in Erinnerung geblieben ist. Wir haben das Portemonnaie hier im Tresor für Sie aufbewahrt, wollen Sie es jetzt nicht gleich mitnehmen und so? Und er sagt, das verstehe ich gar nicht, das ist richtig, aber vor 4 Wochen, wir haben doch alles hier durchgesucht und ich habe alle gefragt und keiner hat es gesehen und es war verschwunden und es war nicht zu machen und dann die ganze Lauferei mit den Karten und so, das war vielleicht ein Umstand. und so. Nicht? Aber gut, dass ich jetzt gerade in diesem Moment hier durch die Tür gekommen bin. Weil so ist das mit dem Herrn. Und das war für sie jetzt eine Ermutigung, eine Bestätigung. Mensch, das klappt ja prima. Ne? Weil ein weiteres Missverständnis ist, wenn wir für Kranke beten, dass wir was fühlen müssen. Ja, ich habe gar nichts gefühlt. Oder kannst du nicht mal beten? Oder ich muss was hören, was sehen oder sonst irgendwie. Das ist beim Herrn überhaupt nicht notwendig. Da ist er ganz, ganz diskret, sehr, sehr Gentleman, sehr oft irgendwie, als wäre es selbstverständlich. Das geht sogar so weit, dass man überhaupt gar nicht mitkriegt, wenn man geheilt wird. Das kann einem wirklich passieren. Also mir ist das zum Beispiel passiert am Anfang. Ich hatte eine Ringbandentzündung meines linken Mittelfingers, so schmerzhaft, dass ich die ganze Hand nicht mehr bewegen konnte. Das war so ein richtig geschwollen entzündet, so ein richtig dicker Flunken, der hing dann da, so an meiner linken Schulter. Und der Chirurg sagte, das schneide ich durch, das Band, dann ist die Sache erledigt. Und ich sagte, nein, das will ich nicht, dass er operiert wird. Und lieber Gott, also guck mal, ne? Also jetzt und jetzt bin ich in der Praxis, das geht gar nicht. Ich kann nicht mit einer Hand nur arbeiten. Bitte, das musst du doch mal, bitte heil das doch mal. Und ihr glaubt nicht, was er dann gesagt hat. Er sagte dann nämlich, zu meiner Zeit, nicht zu deiner Zeit. Boah, habe ich gesagt, dann bitte mach mal ganz schnell deine Zeit zu meiner Zeit, weil das ist jetzt, wäre das so, also am besten. Und da hat er aber gar nichts mehr gesagt. Und dann habe ich gebetet, aber ich habe es mir nicht verdrießen lassen. Also ich war nicht jetzt sauer, zum Beispiel, hätte man auch sein können, nicht? Also enttäuscht oder sowas. Sondern ich habe also gesagt, okay, also ja, keine Ahnung, ne? Also machen wir nichts draus. Ist ja nicht so, ne? So, immerhin überhaupt irgendwann vielleicht, doch nee, vielleicht nicht, aber irgendwann eben, nicht? Und dann habe ich also weiter gebetet, aber trotzdem dachte ich, das hilft, also bist du bestimmt nicht schädlich, wenn ich jetzt weiter bete. Und dann habe ich gebetet und gebetet, also so jeden Tag immer ganz oft. Und irgendwann merkte ich, ich kann meine Hand wieder bewegen. Und dann habe ich gesagt, oh, guck mal, und die Schmerzen sind auch weg. Wie lange ist denn das jetzt schon? Und es war bestimmt 3 Wochen, dass ich immer weiter gebetet habe und es war aber alles schon erledigt. Ich habe das gar nicht gemerkt. Weil ich war so nach vorne gerichtet, irgendwann wird es wohl besser werden, dass ich gar nicht mitgebetet habe. Es war bereits alles gut. So, ne? Also, wir müssen nichts merken, wenn gebetet wird. Also ein Beispiel fällt mir jetzt gerade ein, hat mir der gezeigt, also zum Beispiel bei mir wird auch viel hospitiert, also von Ärzten und anderen, die gerne für Kranke beten. Und da war dann ein Oberarzt aus Weißenburg bei Nürnberg, der hat dann da so eine Woche mitgesessen und war auch ganz begeistert. Und dann kam eine 70-jährige Dame auf einem Rollstuhl, reingeschoben wurde sie aus Bremen und mit MS und der Herr sagte mir, ich werde sie jetzt heilen. Und dann sagte ich zu ihr, zu der Patientin, mein Eindruck ist, also der Herr sagt gerade, also, dass er sie heilen will. Ja. Und ich, ja, dann stehen Sie mal auf. Na, und dann stand sie auf. Dann habe ich gesagt, dann gehen Sie mal raus. Und dann ist sie raus durch die ganze Praxis, die ist so ein langer Flur da, nicht? Und dann ist sie zum Fahrstuhl. Und dann ist sie runter und wollte losfahren, dann ist ins Auto gestiegen. Also sage ich, heil, so geht das nicht. Ich meine, Sie müssen ja Ihren Rollstuhl wenigstens mitnehmen. Den können Sie ja nicht hier lassen. Und ja, das hat sie eingesehen. Also ich meine, weil man so, wenn man so viele Sachen, also dass auch die Sanitätshäuser, die sind die heute, die sind die nicht mehr. Früher hat man so Trophäen gesammelt, nicht? Aber da waren die Quadratmeterpreise noch ein bisschen günstiger auch so. Und, naja, und dann sagte mein Kollege, Mensch, du, sag mal, ich habe gar nichts gemerkt. Weil er das ganz sicher war, dass man irgendwas merken muss. Muss man nicht, überhaupt nicht. Weil Gottes Stimme kann auch sehr leise sein. Die Frage ist nur, glaube ich ihm, wenn ich was höre? Bieg mal links an. Nee, das kann eigentlich nicht sein. Das Navi sagt ja geradeaus. Oder irgendwas. Und man glaubt das einfach nicht. Hätte man besser. Dann wäre man 10 Minuten eher da. Also, das mit dem Herrn ist das schon so eine Sache, nicht? Aber er ist gnädig und er ist gut. Er möchte aber, dass wir mehr vom Himmel holen. Weil dafür ist ja Jesus ans Kreuz gegangen, dass er uns ganz viele Schätze erworben hat, die wir jetzt abholen sollen. Abholen, indem wir ihm glauben, indem wir ihm vertrauen. Und indem wir den Saum seines Gewandes nicht loslassen. Indem wir sagen, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und da kommen wir nicht so ganz drum rum, jetzt schon mal vorweggenommen, wir müssen uns bemühen, Gottes Wort zu tun. 3-mal täglich reicht definitiv nicht. 3-mal täglich reicht nicht. Auch nicht 5-mal. Auch nicht, wenn mir danach ist. Auch nicht nach der Arbeit. Auch nicht vor der Arbeit. Auch nicht, wenn ich Rentner bin. Auch nicht, wenn ich noch nicht arbeite. Und auch nicht zwischendurch. Genau genommen, alle Zeit heißt, man soll es gar nicht glauben, aber es heißt wirklich alle Zeit. Das ist manchmal, wir sind da so, also vielleicht muss man nachsichtig sein, weil es sind so Gewohnheiten, die eingestiftet sind. Nicht? Also Es gibt so Menschen, es ist manchmal mir Forschung vorkommen, ich bete so, ich brauche das gar nicht, ich bete immer. Damit meinen die aber was ganz anderes, so ähnlich wie ich bin gläubig, nicht so gefühlt. Ich bin in einer gefühlten Gebetshaltung. Und die werden bei mir dann teilweise auch sehr krank reingeschoben, mit schlimmsten Schmerzen seit 20 Jahren. Und dann sage ich, dann nimm mal jetzt so einen Wecker mit, nicht? Der alle 10 Minuten klingelt, vom Aufwachen bis zum Einschlafen. Und immer wenn das Ding klingelt, dann betest du 2-3 Minuten den Herrn an. Herr, danke, dass die Sonne so schön scheint. Danke, dass das Licht angeht, wenn ich auf den Lichtschalter drücke. Danke, dass das Wasser aus dem Wasserhahn kommt, wenn ich den Hahn aufdrehe. Danke, dass ich nicht auf einer Pappe in Bombay da, in der Fläche auf dem Fußboden da liege und so. Mensch, hab ich das gut. Und dann kann man sich so alles Mögliche so überlegen, was wofür man Danke sagen kann. Und fällt einem immer mehr ein und Fürbitte ist abends extra. Und dann habe ich 6-7 Minuten Pause. Und dann geht das wieder los. Klingelt das Ding wieder. Und wenn man da so erfahrungsgemäß mindestens zu 50% hinbekommt, dann passieren die gewaltigsten Wunder und Zeichen innerhalb weniger Tage. Da kann man richtig, also ich habe da so, will ich sagen, Studien betrieben, aber so ein bisschen mich mal, also so mal so Statistiken geführt. Also circa 50% der Wunder und Zeichen passieren nach 2,5 bis 3 Tagen. Nicht, dass das nicht biblisch wäre. Nicht? Also Hosea 6 beispielsweise ist so eine Bibelstelle, wo es heißt, ich habe gesündigt, wir sind fehlgegangen. Dann am zweiten Tag sind wir umgekehrt, haben Buße getan und dann hat uns der Herr geheilt am dritten Tag. Oder auch am dritten Tage auferstanden. Also interessant, ist wirklich ganz erstaunlich, ist ein Phänomen. Und interessant auch, dass wenn man diese Uhr auf alle Stunde stellt, beispielsweise nichts passiert. Und wenn man die auf alle 5 Minuten stellt, noch viel mehr passiert. Wirklich, also da wird der Tag dann noch einiges an Zeugnissen bringen. Es ist sagenhaft. Also sage ich diesen lieben Geschwistern in der Regel, die mir gesagt haben, also ich bete, also das brauche ich jetzt nicht, so ein Wecker. Ich sage, das finde ich total klasse, also dass du mal betest. Aber so ein Wecker nimmst du trotzdem mit und in der Woche kommst du wieder und dann erzählst du mal, was passiert ist. Und dann sind sie nach 3 Tagen geheilt und dann kommen sie wieder und das habe ich gar nicht gedacht. Und dann sage ich, siehst du mal. Ja? Also es ist eben offenbar, und das ist so meine Interpretation dabei, noch ein Unterschied, ob ich etwas fühle oder ob ich mich wirklich bemühe. Ob ich mein Herz anlege, das ist total, also ich will nicht sagen, nicht, also weil es sollte besser nicht nervig sein, wenn dieses Teil immer klingelt. Herr Elsen, da gibt was in Ihrer Hosentasche, ja schon wieder, da hat das eben geklingelt, was ist denn das? Ja, das ist meine Uhr, was ist, ja, das ist mein Trainingsprogramm, was trainieren Sie denn? Ja, Anbetung, wieso, was heißt Anbetung? Und schon ist man, im, also das, und davon kann man sehr viele Gespräche haben am Tag, bei Jesus Christus, also bei Lidl und Aldi und wo man steht und geht der Arbeitgeber, die werden begeistert sein, also so viel von Jesus haben die noch nie gehört. Man muss es ein bisschen sozialverträglich gestalten, sonst kann es sein, dass man dann irgendwann auch gar nicht mehr zur Arbeit muss. Es ist dann einfacher, aber das will man dann ja nicht. Also es ist ja Segen drauf und nicht Arbeit. Also ich meine, also es ist ja umgekehrt, dass man einen Job kriegt. Also so. Tatsächlich, es passieren gewaltige Wunder und Zeichen, dann, wenn ich mich bemühe, sehr holprig, sehr unvollkommen, das ist auch gar nicht, der sagt, was du hast, das gibt. Und das ist bei dem einen viel und bei dem anderen ist es eben wenig. Das ist so gar nicht so pauschal zu sagen. Das ist auch nicht einheitlich. Es ist kein Einheitspreis. Und es ist auch nicht, wie gesagt, es ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, nicht durch Werke, nicht durch Leistung, nicht mechanisch, sondern eine Herzensanliegen. Jesus sagt, ich möchte eure erste Liebe sein. Das sagt man ja auch nicht. Und wenn man verliebt ist, Mensch, immer dieses Leistungsding, immer muss ich an sie denken. Ja, dieser Druck. Höchstens hormonell. Aber ansonsten ist das eine ganz freiwillige Geschichte, die eben auch noch so mit Glücksgefühlen, noch mit, also positiv verstärkt wird. Ja, ich kann gar nicht anders, vom Aufwachen bis zum Einschlafen, da denke ich immer an sie. Wenn ich die Augen aufmache, denke ich an sie, wenn ich die Augen schließe, denke ich an sie, wenn ich, also bei Tag und Nacht. Das ist erste Liebe. Alles andere ist erste Liebe nicht. Das nennt man dann Lauheit. Aber er sagt ja nicht, sei so lau wie möglich und sonntags dann singst du dann wunderbare Lieder und danach gibt es Mittagessen, sondern er sagt, brenne für mich. Er sagt sogar, ihr sollt sein vor mir im Ringen und im Flehen und im Schreien 24 Stunden und dann will ich mich erbarmen. Das sagt Gott dazu. Ja. Genau. Und deswegen sind wir auch nicht gläubig. Weil sonst würde es ja machen. Nicht? Anderes Beispiel, genauso, nur nicht ganz so schön, wenn man am Seil hängt über dem Abgrund. Ne? Immer dieser Leistungsdruck. Dass man da fällt, ist es freiwillig. Man muss ja, man kann auch loslassen. Wenn es einem zu stressig ist. Tatsächlich, wenn man mehr sehen würde vom geistlichen Raum, von dem Unsichtbaren, dann ist dieses, sind beide Beispiele gar nicht so ferne. Erstens erkennt man dann noch mehr die Liebe Jesu und zweitens sieht man dann auch mehr den Abgrund. Also wir sind tatsächlich dazwischen geworfen und nun ist die Frage, wo geht's lang, nach oben oder nach unten? Also Jesus hat da schon Verschiedenes geschrieben in der Bibel, nicht? Das ist Gottes Wort. Das wahr sein soll. Also was er von nicht erster Liebe, um es freundlich zu formulieren, erhält. Nämlich nichts. Also, befleißigt euch erster Liebe. Brennt für den Herrn. Ja, wie mache ich denn das schon wieder? In der Tat, Glauben kann man nicht produzieren. Aber man kann Gehorsam üben. Gehorsam ist nicht sehr modern. Nicht sehr in. Mainstream ist es nicht. Aber effektiv. Das ist das, wenn das Kind an einem Straßenrand stehen bleibt. Das ist Gehorsam. Das ist entschieden vorteilhaft für das Kind. Also, wenn ich mich bemühe, zu tun, was Gott sagt, dann findet Papa im Himmel das gut und dann gibt's Eis. Ja? Das könnt ihr mal probieren. Also, wenn ihr so einen Wecker mitnehmt, da haben wir also, oder euch holt, oder es gibt zwei, drei Handysorten, bei denen kann man das einstellen. iPhone und einige alte Nokia-Modelle, da kriegt man das hin. Ansonsten kann man sich die im Internet bestellen oder wie gesagt hier vom Büchertisch mitnehmen und mal eine Woche probieren. Und wenn wir uns nächste Woche wiedersehen, beziehungsweise Marc seht ihr dann ja wieder, dann erzählt mal, was passiert ist. Das ist ganz wichtig. Weiterer Punkt, der definitiv sehr wichtig ist. Und zwar, wenn für mich gebetet worden ist, ob meiner Meinung nach das den anderen interessiert oder nicht, ich habe hinterher hinzugehen und zu sagen, was passiert ist. Das nennt man Zeugnis geben. Wenn man kein Zeugnis gibt, dann denkt mein lieber Gemeindeleiter, da passiert ja nichts hier, Gott macht gar nichts. Das haben wir wirklich getestet. Wir sind ja in einer sehr großen Gemeinde da in Hamburg, das ist die Elim, also eine Pfingstgemeinde mit so mehreren hundert Gottesdienstbesuchern, dreimal täglich, also nicht täglich, aber sonntags. Und da wird dann auch für Kranke gebetet und meine Frau sollte dann die Zeugnisse sammeln. Und sie hatte drei Zeugnisse in drei Monaten. Und ich bin da auch in diesem Segnungsteam und da kommen immer so 50, 60 Leute nach vorne mindestens. Abends so zum Beispiel, und ich habe mir die immer gemerkt, für die ich gebetet habe. Und dann habe ich auch häufig nachgefragt und so, und da hatte ich schon, ich weiß nicht, was, sagen wir mal 10, 20 Zeugnisse. Und aber immer dasselbe. Hast du es mal der Leitung gesagt auch, ne, was passiert ist? Nö. Ja, warum denn nicht? Ja, keine Zeit gehabt, bisher noch nicht wiedergesehen, ich möchte auch nicht so da vorne mich hinstellen und vor allen Leuten und so. Und also tausend Gründe. Und dann kam der Gemeindeleiter irgendwann und sagte, ja, schade, dass Gott hier nichts tut. Da bin ich erstmal zu ihm und sagte, du weißt, der Gott tut hier ganz, ganz viel. Das wusste er gar nicht. Weil keiner spricht darüber. Das ist ganz miserabel. 9 von 10 kommen nicht wieder, steht zwar auch in der Bibel, aber wir können uns auch hier bemühen. Und das heißt, wenn für einen gebetet worden ist, dann hat man Feedback zu geben. Also der Billy Smith, das finde ich ganz gut, der sagt, also er macht gar keinen Gottesdienst, wenn nicht mindestens 5 Leute nach vorne gekommen sind und vorher Zeugnis gegeben haben. Das ist einfach so eine Kultur. Das muss man, also ich habe gesagt, ich bin etwas drastischer, ich habe gesagt, wenn ich so eine Gemeinde hätte, ich würde Selbstschussanlage da vorne. Also wer, es ist unmöglich, dass man sich das entgehen lässt. Weil also zur Ehre Gottes und zur Ermutigung der anderen muss bekannt sein, wo Heilung passieren und Besserung auch. Zum Beispiel, und das ist auch ganz wichtig, können Heilungen auf sehr vielen verschiedenen Ebenen passieren. Nicht? Also wir haben meinetwegen, kommt so eine Frau zum Beispiel zu mir, 40 Jahre alt mit Migräne, also schwerste Migräne, ne? Also dreimal die Woche, 2, 3 Tage und so weiter, liegt sie da und es kann gar nichts mehr machen. Und dann gebe ich ihr so eine Uhr mit, bete für sie und sie kommt nach einer Woche wieder. Und dann sage ich, und? Sagt sie, ja, nee, ich bin gar nicht so ein Typ für so eine Uhr. Also das ist das, also das hat gar nichts genützt und ich habe, also das ist auch nicht weggegangen, ist auch nicht besser geworden. Also meine, die Migräne ist genau so. Das ist also hat also nichts gebracht. Und dann habe ich gesagt, ist nichts passiert? Nee, ist nichts passiert. Ist also wirklich, also das tut mir leid. Also aber ich hätte es ja gerne, aber es ist nichts. Und dann also nochmal. Und dann sage ich, das glaube ich einfach nicht. Ne? Herr, schenk Erkenntnis. Das ist immer so dann mein letzter Rettungsansatz. Ne? Herr, schenk Erkenntnis. Ne? Und dann sagt, ach so, ja, was mir dabei einfällt. Mein Vater hat angerufen. Sag ich, dein Vater hat angerufen? Ist das was Besonderes? Ja, der hat noch nie angerufen. Noch nie? Nee, vor 15 Jahren haben wir da Streit gehabt und seither war Funkstille und der hat sich nie gemeldet. Ich habe ihn und wir waren, also waren und so. Aber jetzt hat er angerufen und meine ich, und war was Besonderes? War das ein besonderes Gespräch? Naja, es war ein bisschen länger. So anderthalb Stunden. Und was wollte? Ja, er hat sich mal erkundigt, wie es mir geht. Aha. Und? Noch irgendwas? Ja, naja, gut, er will jetzt hochkommen hier nach Hamburg, also sie kam aus Süddeutschland, und will mal 14 Tage bei mir wohnen und mal gucken, wie es seiner Tochter so geht. Dann sage ich, und das nennst du kein Wunder? Das ist ja wohl ein Wunder. Ja, aber die Migräne habe ich immer noch. Das ist wichtig, ja? Lass uns schauen, das Glas ist halt voll, wo die Wunder und Zeichen passieren. Nicht zwingend da, wo ich sie erwarte. Weil Heilung an sich ist ein sehr komplexes Geschehen. Nicht? Also ich habe meinetwegen diese Migräne, aber es kann ja sein, dass wenn die ganzen Beziehungen, die sie hat, vielleicht gibt es da noch mehr, die in Ordnung gebracht werden müssen, dann hat sie vielleicht keine Kopfschmerzen mehr. Das kann schon zusammenhängen. Also, wenn ich bete, habe ich vielleicht kein Feedback irgendwelcher Art, aber ich habe Gottes Wort. Und Gottes Wort sagt, wenn ich bete, dann ist der andere gesegnet, weil Gottes Wort kehrt nicht zurück, tut das, wozu es gesandt ist, nämlich zur Heilung und zur Wiederherstellung, zur Ermutigung, Kraft, Trost und Stärke. Und es ist Segen. Nicht? Gottes Wort, Gott sagt, ich bin das Wort. Also, wenn ich sage, in Jesu Namen sei geheilt, dann ist das nichts Schlimmes. Es ist auch nicht neutral, sondern es ist positiv. Kein Gebet ist jemals umsonst gesprochen worden. Deswegen, ja, ist er tausendmal gebetet worden, ist ja nichts passiert, stimmt definitiv nicht. Aus mehrerlei Gründen. Ich habe gar kein Messorgan, um das beurteilen zu können. Ja, aber ich habe das Symptom X ja immer noch. Mag sein. Aber wenn tausendmal gebetet worden ist, dann ist ganz sicher, aufgrund des Vorgesagten, so viel passiert im unsichtbaren Bereich, dass es sein kann, dass die Wahrscheinlichkeit steigt beim 1001. Mal, dass es in Ordnung kommt. Also, nicht verzagen, sondern dranbleiben ist das Motto beim Gebet. Und zwar ganz entspannt. Hatte ich auch mal eine schöne Geschichte. Da kam eine junge Frau mit so Mitte 20, Rheuma, seit mehreren Jahren, ganz verkrüppelte Hände, Haarausfall vom Methotrexat, aufgedunsenes Gesicht vom Cortison und war also fix und fertig da und so sagt, kannst du mal beten, dass das beim Rheuma weggeht, so, ne? So wird er ja meistens. Und dann sage ich, ja klar, kann ich machen. Hab mir die Hand auf die Schulter gelegt und der Herr sagt sofort, sag ihr, sie soll aufhören, sauer auf mich zu sein, dass ich sie nicht geheilt habe. Sag ihr, sie soll sich nicht ständig über mich ärgern. Sag ihr, sie soll nicht immer enttäuscht sein und sie soll endlich Frieden mit mir machen. Habe ich ihr das gesagt. Meinte sie, naja gut, stimmt schon. Also ich habe schon erwartet, dass der Herr mich heilt. Ich habe, ich bin mit den entsprechenden Gefühlen. Und dann sagt er, naja, dann weißt du, was du zu tun hast und habe ihr so eine Uhr mitgegeben. Und nach 10 Tagen kam sie wieder, strahlend, mit geraden Händen, alles andere auch gut, also weil sie auch keinen Cortison mehr nahm und die Haare waren auch fester geworden, weil sie keinen Methotrexat nahm. Und dann sagte ich, na, Hausaufgaben gemacht. Und sie strahlte mich an und das war das Schönste, eigentlich dieser helle Blick. Und sagte sie, ja, ich bin vor den Herrn gegangen und habe gesagt, sorry, stimmt genau. Ne? Also das ist alles, also mit mir, also vergib mir bitte, dass ich da so sauer gewesen bin. Ne? Und bitte heil mich doch und lass uns wieder Frieden machen. Und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und die Hände waren gerade. Das war schon dramatisch. Aber die Geschichte geht noch weiter. Sie kam nämlich nicht alleine, sondern in Begleitung ihrer Mutter. Und die Mutter saß daneben und ich sagte, gucken Sie, Gesundheit, schauen Sie sich mal Ihre Tochter an. Ist das nicht ein Gedicht, nicht so schön und so ein Hellblick und so ein Schallaugen? Dann guckte sie sich und da habe ich gesehen. Habe ich gesagt, möchten Sie vielleicht ein Gebet? Sie, ja. Habe ich gesagt, was machen Sie denn? Ja, ich bete für Kranke. Also, oh, schon mal einer gesund geworden? Nee, das nicht. Sag ich, was machen Sie denn? Oder wie ist es denn? Ja, ich arbeite in einem Hospiz. Und da wo also die Todkranken sind. Und dann habe ich gesagt, aha, dann sind sie da, also gehen sie an, setzen sie sich auf die Bettkante und sagen, nimm dein Bett auf und steh auf. Nein, natürlich nicht. Ich habe da einen Raum, wo ich dann für die bete. Nicht so. Ich gesagt, ach so, sie denken, sie machen das nicht so direkt am Bett, weil nachher klappt das nicht. Und der Patient ist dann also nicht besser geworden. Und dann ist er vielleicht sauer und verwirrt und gibt ihm die Schuld und gibt Gott die Schuld. Und bevor das passiert, da sagen sie dann, dann sollte er das lieber gar nicht mitkriegen. Ja, genau so ist das. Da habe ich gesagt, also ich glaube nicht, dass sowas funktioniert. Also sowas unterstützt Gott, glaube ich, nicht. Also meiner Erfahrung nach nicht. Das ist nicht so sein Wesen. Ne? Sein Wesen ist immer drauf, ne? Drauf los, ne? Bisschen mutig, ne? Aus dem Boot raus, ne? Nicht drin bleiben, ne? Dann siehst du keine Wunder. Ne? Und wir reden hier von Wundern. Heilung sind Wunder oder Prozesse, aber es sind natürlich immer, es ist immer wunderschön, wenn der Mensch zum Beispiel eben nicht stirbt, sondern lebt. Das ist wirklich in dieser Kategorie. Und wenn wir Wunder und Zeichen sehen wollen, dann müssen wir uns locken lassen. Dann müssen wir üben, Gottes Stimme zu hören, und wir müssen Fehler machen wollen. Keine Angst haben, dass das Wasser nicht trägt. Und wir haben ja so eine Angst, dass das vielleicht, wenn ich da jetzt draufstehe, dass das untergeht. Und dann kann man sagen, es geschieht nach deinem Glauben. Ziemlich sicher. So, nicht? Aber deswegen ist es auch so gut, wenn man anfängt, Gottes Stimme zu hören. Also tatsächlich ist es so, Gott wird einen nie überfordern. Und er wird einen auch nie Dinge tun lassen, die mit seinem Wort nicht übereinstimmen. Also wenn man zum Beispiel die Stimme hört, springen wir von der Brücke, das würde ich mal sehr stark annehmen, dass das nicht von Gott ist. Ist nicht sein Ding. Ist auch nicht unbedingt heilsam. Und das, was wir hören, worüber wir reden, ist im Einklang auf der Grundlage von Gottes Wort. So, wenn wir jetzt sagen, manche haben diesen Gedanken und jenen Gedanken und hören den auch, und was ist denn jetzt vom Herrn und was nicht, woran soll ich das unterscheiden, dann würde ich hier die Empfehlung geben, einfach mehr mich bemühen, zu tun, was Gott sagt. Das ist ja sowieso, im Grunde genommen, sagen wir, also Jesus hätte das Problem nicht, das ich habe. Der hätte keinen Schnupfen. Oder was auch immer. Warum hätte er das nicht? Weil Jesus sagt, der Vater und ich sind eins und ich mache gar nichts, was den Vater nicht tun sieht. Das heißt, er ist unser Vorbild und genauso sollen wir sein. Und das ist natürlich etwas, was eine gewisse, also Erkenntnis Gottes ist nicht in der Zeit. Das kostet keine Zeit. Aber mein Charakter kostet möglicherweise Zeit. Die Ecken und Kanten. Und das wiederum ist eine Frage der Intensität, wie oft und wie viel ich vor dem Herrn bin. Wie viel ich mich dem Licht aussetze, dass die Dunkelheit in mir weniger wird. Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Dass wir Licht brauchen, um Licht zu werden. Das heißt, wenn ich bete, wenn ich anbete, wenn ich mich bemühe, zu tun, was Gott sagt, werde ich ihm ähnlicher. Wenn ich immer Fußball angucke, dann werde ich dem auch nicht immer ähnlicher, dem Ball. Aber es ist so, also das ergibt keinen Sinn. Da gucke ich mir in 20 Jahren die Bundesliga auch noch an. Aber wenn ich anbete, also ich werde ihm ähnlicher. Und es gibt Dinge eben, wie schon am Anfang erwähnt, die ich dann machen kann, je mehr ich anbete. Und es gibt Dinge, die ich nicht mehr machen kann, sondern eher weniger. Was mit Anbetung kompatibel ist, vereinbar ist, das tue ich mehr. Und was nicht vereinbar ist, das tue ich weniger. Weil sonst die Spannung so groß ist. Ja? Also wenn ich sage, Herr, ich liebe dich, nee, so geht das nicht, dann ist das so energetisch sehr verschieden. Vor allen Dingen, wenn ich mich dann auch in den Inhalten, und dann kommt auch womöglich noch eine Antwort, also ganz selten, aber so gibt es ja manchmal, dass dann der andere auch noch was zu sagen hat. Und dann muss ich mich schon richtig konzentrieren, wenn das Ding wieder klingelt, dass ich sage, du, kleine Pause, Herr, ich, so, nicht? Aber was zum Beispiel passt, ist, Herr, ich liebe dich, ich liebe dich. Das geht. Ja? Herr, ich liebe dich, meine Frau, ich liebe dich, meine Kinder, ich liebe dich, total klasse. Ich finde dich auch total klasse. Das passt. So werden wir immer mehr davon bestimmt, was wir tun. Was wir sagen, also ganz lieben Dank. Es ist so, dass worauf wir uns richten mit unserer Aufmerksamkeit, so werden wir. Es ist die Frage, worauf wir unseren Geist konzentrieren. In der Esoterik ist das schon lange bekannt. Es ist effektiv. Auf jeden Fall. Nur das, oder in dieser Hinsicht jetzt, noch viel besser, wir konzentrieren uns auf Jesus Christus. Und dann müssen wir uns nicht wundern, wenn wir immer mehr so werden, wie er ist. Das ist ganz normal. Also, ich jage ihm nach, ich laufe den guten Lauf des Glaubens. Und wen sehen die Menschen, wenn sie mich sehen? Immer mehr? Jesus Christus. Weil der, der in mir ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Und er kommt immer mehr zum Vorschein. Gottes Kraft kommt immer mehr zum Vorschein. Deswegen werden die Leute von unserem Schatten gesund. Eigentlich völlig inakzeptabel, dass einer unserer Nachbarn noch krank ist. Wenn Jesus Christus hier einziehen würde, dann wäre innerhalb von ein paar Wochen, Tagen, entweder, wir sind dann manche ausgezogen, weil so viel Licht können sie gar nicht ertragen, oder sie haben sich bekehrt und gesund sind sie eh alle. Es wäre auf jeden Fall spürbar, sichtbar, wenn Jesus Christus hier einzieht. Und nun ist es gar nicht so, dass er kommen müsste, sondern wir sind ja jetzt da. Wir sind ja jetzt der Leib. Wir sind jetzt diejenigen, Jesus hat ja gesagt, ich gehe zum Vater, jetzt seid ihr dran. Und ihr sollt meine Werke tun. Durch meine Kraft, in meiner Kraft, die gebe ich euch und dann nichts wie los. Nur, wer nicht in die Gänge kommt, das sind wir. Und deswegen sitzen wir hier und füllen nicht Marktplätze. Aber ich sag euch, wenn wir nicht in die Gänge kommen, dann passiert uns das, was auch in der Bibel steht. Wenn das Licht nicht Licht ist und das Salz nicht Salz, dann wird es untergeflüchtet. Und deswegen werden die Kreuze dann abgehängt und die Kopftücher kommen. Ganz einfach. Weil es taucht ja sowieso nichts. Es ist eh nichts wert. Weil es reine Lippenbekenntnisse sind. Es ist nur ein schöner Schein. Der zunächst taucht. Deswegen zum Beispiel sind Christen depressiv. Ganz schwieriges Thema. Ja, das ist auch genetisch. Das sind auch Bodenstoffe im Gehirn. Die Bodenstoffe verändern sich ganz drastisch, wenn ich immer anbete. Ja, das geht ja nicht. Wenn ich also meinem Schöpfer erkläre, was alles nicht geht, was er so gesagt hat, dann gibt es einen, der erklärt ihm das auch immer. Und der freut sich. Und er sagt, solange ihr lieben Christen immer das tut, was ich sage, solange ist das für mich überhaupt kein Stress, weil die Christen zerlegen sich eh selbst. Anders wird das, wenn das Licht sich besinnt, dass es eigentlich Licht ist. Dann wird es für den Teufel ungemütlich. Weil dann kommt Vollmacht und Autorität hinein und dann muss die Finsternis weichen. Und das tut sie auch. Die kann gar nicht anders. Mal angenommen, Gottes Wort wäre wahr. Es ist wahr. Nur wir haben das noch nicht begriffen. Wir haben nicht begriffen, dass das was mit uns zu tun hat. Wir sind gefordert. So ein schöner Satz. Du willst mir doch nicht sagen, dass ich krank bin, weil ich nicht glaube. Soll ich mal was sagen? Genau das. Aber nicht von der Oberfläche betrachtet, moralisch, hast selbst Schuld, wenn du krank bist. Stimmt auch. Aber es ist so, wie hatten wir das vorhin bei den Beispielen gesagt, hast selbst Schuld, wenn die Blumen blühen, wenn du sie gießt. Hast selbst Schuld, wenn du fällst, wenn du das Seil loslässt. Die moralische Betrachtungsweise ist völlig nicht zielführend. Ist kontraproduktiv. Interessiert doch nicht die Bohne, wie ich das finde. Sondern wichtig ist doch nur, was für Ergebnisse ich habe. Und wenn ich so wäre wie Jesus, wenn ich tun würde, was Gott sagt, dann wäre ich nicht depressiv. Also das habe ich zum Beispiel auch probiert. Herr, ich liebe dich, ich finde dich total klasse. Oh, ist das ein Mist? Nee. Ich finde dich trotzdem klasse. Also ich weiß nicht. Funktioniert nicht. Herr, ich finde dich klasse. Und wenn mir trotzdem noch ein depressiver Gedanke kommt, wisst ihr, was ich dann mache? Dann schalte ich die Uhr auf alle 5 Minuten. Und dann kommt mir so ein Gedanke nicht mehr. Das ist aber nicht moralisch, sondern das ist, weil ich keine Lust auf depressive Gedanken habe. Und weil nicht mein Gemeindeleiter verantwortlich ist für mein geistliches Wachstum, sondern ich. Ich muss aus diesem passiven Konsumentending raus. Wann ist das Mittagessen nicht fertig? Und das war mir am Anfang relativ schwer. Ich sage, dieses Spiel hier in den Gottesdienst rein und raus zu gehen, das kann ich ja 50 Jahre treiben. Das werden die alle gar nicht merken. Aber ich habe gar keine Zeit für so einen, nicht Blödsinn, aber sagen wir mal so, ich will die Zeit anders nutzen. Das heißt, wenn ich das nächsten Sonntag hier in den Gottesdienst gehe, dann wird das hier hell, weil ich komme. Weil ich mich in dieser Woche so weit entwickelt habe, dass jetzt in mir das Licht so groß ist, dass die froh sind, wenn ich komme. Und das kann maximal 2 Wochen dauern. Weil sonst ist das wahrscheinlich, will ich sagen, nicht die richtige Gemeinde, aber sonst bin ich wahrscheinlich falsch. Sonst bin ich zu laut. Ich meine, brennen. Brennen heißt Feuer unterm Hintern. Und dann geht das los. Aber wie? Wenn das Feuer in der Wohnung ist, dann sagt man auch nicht, na ja, also ich meine immer dieser Druck. Und wessen Schuld ist das eigentlich? Kann sich mal einer melden? Dann geht die Post ab. Und wir sind in dieses Spannungsfeld geworfen. Wir sind in einer gefallenen Schöpfung. Das Beste, was die Schöpfung hat. Wir sollen das Licht hier reinbringen. Wusstet ihr das? Okay. Also, ich meine jetzt nicht einen glimmenden Docht. Ich meine einen zigtausend Wattstrahler pro Person. Also, wenn wir, das empfehle ich mal nur mal so probeweise, also jetzt ohne Stress, ne? Also eine Woche lang, und dann geht ihr alle zum Markt und erzählt, was passiert ist. Und ich bin mir ganz sicher, dass der Gottesdienst circa bis 18 Uhr Minimum gehen wird, aufgrund der ganzen Zeugnisse und was ihr alles erlebt habt. Ich sag euch, mit Gott erlebt man Sachen, das klappt man kann. Weil was bei den Menschen nicht möglich ist, ist bei Gott möglich. Und da, wo wir hingehen, da ist er schon längst da. Und er wartet auf uns. Und er sagt, Mensch, wie lange brauchen die denn? Das kann es ja wohl nicht sein. Ich habe mal so ein Bild gehabt. Da war so der Thronsaal, eine gedeckte Tafel, sehr lang, wunderschön, wunderbar, nur leider nicht viel Licht. Der Herr saß da, die Flügeltüren waren offen und draußen standen die ganzen Leute und keiner ging hin. Und er sagte, das ist ja schrecklich, was ist denn da bloß los? Und dann habe ich mir ein bisschen ran mit den Menschen und die haben sich nur um sich selbst gedreht. Die haben nur sich mit ihren Kram beschäftigt, mit den Umständen. Genau das, was sie nicht sollen. Aber es ist ja so verführerisch, die ganze Zeit rumzuquatschen, wie blöd es einem geht, als anzubieten. Weil da sieht man nichts, da fühlt man nichts, das findet auch keiner toll oder sonst wie. Aber, ich darf euch daran erinnern, es ist Gottes Wille, dass wir das tun. Es ist seine dringende Empfehlung, um es so zu formulieren. Und es ist so, dass es die Situation verändert. Gebet ist die Kraft, die Gottes Arm verändert. Er bewegt, nicht? Also die Situation verändert. Das heißt, genau genommen, wenn ich keinen Bock auf meine Situation habe, dann gibt es nur eine einzige Möglichkeit. Und zwar null Alternative. Nicht mich beklagen bringt was, nicht zum Dalai Lama zu laufen bringt was, oder früher Bhagwan, oder wem auch immer, Buddhismus hier oder sonst was, sondern ich muss zum Herrn. Und ihm die Last abgeben. Und ich kann euch sagen, ich kenne auch Nöte. Manchmal ist es so, dass man beten muss, bis einem der Schweiß auf der Stirn steht. Das ist wirklich schweißtreibend. Also so anstrengend und dann kaum ist man die Sorge los, nach 10 Minuten kommt das Ding schon wieder. Aber wenn man dranbleibt, dann weiß man nach dem 32. Mal, dass das ein Spiel ist. Die Inhalte sind beliebig. Das einzige an Sorgen, das einzige Ziel von Sorgen ist, auch wenn es einem noch so mächtig vom Inhalt hier vorkommt, dass wir nicht in der Freude und im Frieden leben. Dass wir nicht tun, was Gott sagt. Er sagt, sorge dich nicht. Ja, sorg. Das geht auch nicht mit Anbieten. Ne? Ich bete dich an, sorg. Bete an, sorg. Geht nicht. Man sorgt sich einfach weniger, wenn man mehr anbietet. Kleiner Tipp. Ja, aber das geht in der Schule doch nicht. Doch. Geht. Hat einer etwa noch nicht. Irgendwann hat das hier überall zu klingeln. Oder sonst wie. Man kann das auch mit Strom schicken. Nein, das nicht, aber also, das war ja mit dem Parfumhund. Also, nein. Also, aber zum Beispiel, wenn man mit Computern arbeitet, da kann man so Lichtsignale kann man da einbauen. Ne? So Signale, wo man dann immer so pling, 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 nicht? Also, wenn man jetzt im Großraumbüro oder im Callcenter, wobei selbst im Callcenter, also da habe ich das Feedback gekriegt von einer Schwester, die hatte also diesen Wecker mit und war dann, also hatte Reha, es war wegen Mobbing und es war ganz schrecklich, die Atmosphäre. Und dann hat sie dann das mitgenommen ins Callcenter. Und sie sagte, dann wurde ich darauf angesprochen, und was klingelt denn dabei? Das ist meine Therapie, hat sie gesagt. Das ist meine Therapie. Und wir brauchen ja alle sehr viel Therapie in der Regel. Und deswegen ist es ganz gut, weil mit der Therapie wird es besser. Und dann sagte sie nach einer Weile, die Atmosphäre hat sich total verändert da. Die sind so lieb geworden, so freundlich, die ganze Atmosphäre. Und dann haben sie, kann ich immer mehr von Jesus erzählen und so, und ich kann den Menschen Gottes Wort nahebringen. Und irgendwie ist verbindet, dieses Klingeln verbindet. Wenn in der Republik so viel Weckerklingelei wäre, also tatsächlich, also ich habe jetzt über 3000 Wecker in der Republik verteilt und praktisch immer super Ergebnisse. Zweimal war mir aufgefallen, dass, und das war eigentlich auch glaubhaft, dass es nicht geklappt hat. Und das war, als eine sagte, ich habe es geschafft, das wirklich 100% hinzukriegen. Das sollte man besser nicht. Weil einen Computer anschalten kann man. Aber das ist ja nicht das Herz. Und es geht um das Herz. Es geht nicht darum, dass ich perfekt bin, dass ich wirklich was Tolles kann, sondern es geht darum, dass ich heiß bin auf den Herrn. Das ist das A und O. Ja, no comment. Nein, ich sag jetzt nichts. Nein. Kenne ich. Sehr unangenehm. Wir können ja mal beten. Herr, schenk Weisheit. Dieses Handy sich versteckt. Sollte noch jemand anderes das anhaben? Ja, also, das sind für mich sehr, sehr wichtige Basics. Das ist für mich wichtiger als die ganze Foliengeschichte. Wichtiger als irgendwelche Regeln ist das Herz. Wenn ihr für Kranke betet, dann schaut, dass ihr selber viel mehr nach dem Herrn nachjagt. So kann man das sagen. Es ist genau so. Ja, muss man denn auch noch zu der Veranstaltung hinfahren? Also wir waren früher bei Billy's, wir sind immer hinterhergefahren. Was macht der? Wie macht er das? Was ist das für eine komische Atmosphäre? Warum werden da die Leute so gesund? Man ist heiß darauf, mehr zu lernen, mehr wie ein Schwamm aufzusaugen von der Salbung, von der Atmosphäre Gottes, vom Heiligen Geist. Wir wollen erfüllt sein, wir wollen getränkt werden, wir wollen gestärkt werden, wir wollen weitergehen. Wir wollen doch nicht ewig hier so rummachen. Es gibt uns weiter auch sowieso nicht mehr. Also das Ding hat sich eh erledigt, wenn wir nicht in die Gänge kommen. Das möchte ich mal ganz prinzipiell sagen. Diese ganze Kunkelei mit dem Islam beispielsweise, und man muss auch Rücksicht nehmen auf die, natürlich, weil es gibt gar kein Christentum. Man könnte sagen, das atheistische Abendland. Aber nun hat es das Abendland auch wirklich schwer. Erst die katholische Kirche, die 2000 Jahre lang so schlimm war, dass die Leute gesagt haben, wir sind besser ohne sie dran. Also weg damit. Wir schaffen das jetzt alle selbst. Humanismus, Aufklärung. Leider haben sie mit der Institution auch gleichzeitig Jesus Christus über Bord geworfen. Ohne Kirche ja, aber ohne Jesus geht gar nicht. Und damit hatten sie dann ein Problem. Dann haben sie versucht, sich selbst zu erlösen. Funktioniert nicht. Die Institution an sich aber auch nicht attraktiv. Und dann sitzt man da. Im aufgeklärten 20. Jahrhundert. Auch der Rest des Humanismus hat auch nicht funktioniert. Die Leute sind alle depressiv. Warum eigentlich? Laufen deswegen die ganze Zeit der Esoterik hinterher, weil sie da eben Sinnfragen beantwortet suchen, weil sie existenziell ernst genommen werden und nicht immer sagen, ach, das macht nichts. Und jetzt kommt der christliche Glaube ins Spiel. Renaissance, wenn man so will. Manche nennen das Erweckung. Manche sagen, was war denn, wenn nicht vor 100 Jahren da schon gesagt worden wäre, das von unten und damit sich ein ganz großes Eigentor geschlossen hätten, dann wären wir wahrscheinlich schon viel weiter. Weil das Wirken des Heiligen Geistes ist definitiv das Heilmittel, so wie der Herr sagt, ich bin die Antwort auf alle eure Fragen, ich bin die Lösung aller eurer Herausforderungen, nichts geht ohne mich, ja warum denn dann nicht mal zur Abwechslung zu ihm zu kommen? Probeweise. Also, kommen wir in die Gänge, weil ohne das wird es bald hier diesen schönen Raum nicht mehr geben. Da, wo die Kirchen leer sind, da werden Moscheen gebaut. Minarets, Allah Akbar, Gott hat keinen Sohn. 5-mal täglich. Auf dem Rathausplatz in Hamburg soll das geschehen. Und in Rendsburg und wo es alles ist. Und wenn da sich einer beschwert, ja, was wollt ihr denn? Ihr habt euch noch nie interessiert. Und dann muss man sagen, haben die Leute recht. Aber, Gott sei Dank, sind wir jetzt hier heute Morgen. Und ab heute wird es alles ganz anders. Das kann ich nur sehr empfehlen. Wir müssen ganz massiv Gas geben, um aus der brennenden Hütte rauszukommen. Wir sind in einer solchen. Glaubt nicht, dass bloß weil die Sonne draußen scheint, dass das alles so easy ist. Es ist ein geistliches Kampfgebiet, natürlich. Krankheit ist nicht vom Herrn. Gesundheit ist vom Herrn. Warum sind so viele krank? Wenn wir wären, wie Jesus ist, 3/4 hätte sich erledigt. Also bei mir in der Praxis werden die von allen möglichen geheilt, unter anderem auch von Depressionen. Die werden den Zucker los, die werden die Kilos los und die werden die Depression los. Sehr, sehr viele. Und noch viele andere Sachen. Rheuma, Dämonen und Tumore und bekehren sich und gehen in Gemeinden und lesen in der Bibel und beten für andere und die werden auch gesund. Das nennt man Multiplikation. Lebt so, dass eure Nachbarn sich bekehren und dass die für deren Nachbarn beten. Weil sie es bei euch sehen. Und schämt euch nicht, damit sich der Vater im Himmel nicht für euch schämt.